Am vergangenen Sonntag saß ich in der Holzstraße unter meinem Pastor Samuel Kuhn und der predigte natürlich Ostersonntag über einen Auferstehungstext, Johannes 20, 11 bis 18, die Begegnung des Auferstandenen Jesus Christus mit Maria aus Magdala steht da. Erst als Maria ihren Namen hört, Maria, erst da weiß sie, dass ihr Jesus Christus gegenübersteht. Ihr Herr und Meister, lebendig steht er ihr gegenüber. Vorher, so heißt es in dieser Erzählung im Johannesevangelium, hat sie ihn für den Gärtner gehalten. Ich zitiere wörtlich, sie meinte, es sei der Gärtner und spricht zu ihm, Herr, hast du ihn weggetragen? So sage mir, wo hast du ihn hingelegt? Dann will ich ihn holen. Spricht Jesus zu ihr, Maria. Da wandte sie sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch, Rabuni, das heißt Meister. Eine Zuspitzung und Aktualisierung dieser Auferstehungsgeschichte ist, dass der Auferstandene heute in diesem Gottesdienst deinen Namen ausspricht. Sabine, Stefan, Bernd, wie er damals zu Maria gekommen ist und ihren Namen ausgesprochen hat, spricht er heute vielleicht deinen aus. Eine Woche nach Ostern in und durch ganz konkret meine Person als Prediger heute in diesem Gottesdienst. Glaubst du das, wenn er dich durch mich ansieht? Und einfach nur deinen Namen ausspricht? Vertraust du ihm, dem auferstandenen und lebendigen Herrn, dein Leben an, so wie wir es gerade in der Anbetung gesungen haben? Du der Mittelpunkt in meinem Leben, in Schwäche und in Stärke? In dieser Zeit und auch in Ewigkeit, du der Lebendige in meinem Leben? Jesus, und davon bin ich überzeugt, geht heute hier durch diesen Gottesdienst und schaut jeden der Reihe nach mit seinen, das haben wir auch gesungen, liebenden Augen an und sagt nur euren Namen, aber den voller Liebe und Sehnsucht, den voller Liebe und Sehnsucht. Glaubst du ihm? Vertraust du ihm? Heute haben wir vom Predigttext her quasi modu geniti, wie die neugeborenen Kinder, noch einmal über die Osterwirklichkeit nachzudenken, Osterwirklichkeit. Wieder, wie auch in anderen Auferstehungsberichten, wird die Spannung und der Zweifel oder Glauben und Unglauben auch aus den Berichten des Markus-Evangeliums nicht herausgehalten. Im Markus-Evangelium Kapitel 16 lesen wir, als Maria den Jüngern erzählt, dass ihr Jesus lebendig begegnet ist, da heißt es von den Jüngern, sie glaubten es nicht. Sie glaubten es nicht. Genauso ergeht es den Emmaus-Jüngern. Auch ihrem Auferstehungszeugnis wird kein Glaube geschenkt, nachzulesen im Lukas-Evangelium. Und die Frage bleibt doch denn eigentlich, woher kommt der Osterglaube, wenn keiner da ist, der dem geglaubt hat? Wie kommt eigentlich der Osterglaube, der Glaube an den Auferstandenen, die Gewissheit und das Vertrauen zustande? Das ist doch eine spannende Frage. Wie kommt es dazu, dass trotz in der Bibel bezeugten und beschriebenen Unglauben der Jüngerinnen und Jünger Jesus doch den Auferstehungsglauben in uns wirkt. Ich lese den Predigttext. Als aber Jesus auferstanden war, früh am ersten Tag der Woche, erschien er zuerst Maria Magdalena, von der er 7 Dämonen ausgetrieben hatte. Und sie ging hin und verkündete es denen, die mit ihm gewesen waren, die da Leid trugen und weinten. Und als diese hörten, dass er lebe und ihr erschienen sei, glaubten sie nicht. Danach offenbarte er sich in anderer Gestalt zweien von ihnen unterwegs, als sie aufs Feld gingen. Und sie gingen auch hin und verkündeten es den anderen. Aber auch denen glaubten sie es nicht. Ihr habt jetzt keine Bibel dabei, aber wer eine Bibel mit Anmerkungen hat, der liest in den Anmerkungen unter dem Kapitel Markus 16, 9 bis 20 folgendes, ich zitiere. Der Abschnitt 9 bis 20 fehlt in den ältesten Textzeugen. Er bietet eine Zusammenfassung der Erscheinungsberichte, vor allem des Lukas- und des Johannesevangeliums, und ist im 2. Jahrhundert hinzugefügt worden. Vermutlich um das Markus-Evangelium einem den anderen Evangelien entsprechenden Abschluss zu geben. Im Klartext heißt das, es gab vor dem 2. Jahrhundert eine Kurzfassung, oder wir reden in der Theologie vom Ur-Markus, vom Urevangelium des Markus, das mit dem Satz endet, und das müsste man jetzt auch in der Bibel nachschauen, Markus 16, Vers 8, und sie gingen hinaus und flohen von dem Grab, denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen. Und sie sagten niemanden etwas, denn sie fürchteten sich. Punkt. Aus Ende Markus. Und sie sagten niemanden etwas, denn sie fürchteten sich. Mit diesem Satz endet der Ur-Markus. Erzählt wird, dass dieser Satz von den drei Frauen, die nach Markus am Anfang des Ostertages Jesu Grab aufsuchen. Sie suchen es auf, um den Leichnam Jesu zu salben, weil dazu sind sie am Sabbat nicht gekommen. Und als sie zum Grab kommen, sehen sie, dass der Stein weggewälzt ist. Der Stein, über den sie sich auf den ganzen Weg Sorgen gemacht haben, wer wird uns bloß diesen schweren Stein von dem Eingang des Grabes wegrollen? Es gibt Lebenssituationen, die lasten wie ein schwerer Stein auf uns Menschen. Wer kann denn da helfen, den oder die schweren Steine aus unserem Leben wegzuwälzen? Markus berichtet ganz akzentuiert, dass sich das Gespräch dieser drei Frauen am frühen Ostermorgen, als sie unterwegs sind zum Grab Jesu, nur um diese einzige Frage dreht. Wer wälzt uns den schweren Stein weg? Ich kenne euch dazu wenig und weiß nicht, ob und wo mancher von euch vielleicht von dieser Frage umgetrieben wird. Wer wälzt mir denn den Stein weg? Diesen schweren Brocken aus meinem Leben? Wer hilft mir aus meiner Not heraus? Wer hilft mir, diese Hürde zu überwinden? Es gibt solche Steine, die uns im Leben so richtig runterzudrücken vermögen. Bei Jugendlichen habe ich es manchmal in der Gemeinde erlebt. Da wird die tausendste Bewerbung weggeschickt und schon beim Wegschicken ist das Gefühl da, wieder eine Absage. Bei Schwestern, Brüdern, die auf einmal die Diagnose Krebs erfahren in ihrem Leben. Der Unfall oder der Tod eines nahen stehenden Menschen, Scheitern und Zerbruch von Beziehungen und auch die Sündenerkenntnis im eigenen Leben können solche Steine und Brocken in unserem Leben sein. Kennt ihr solche Situationen? Und dann die Frage, wer hilft mir bloß? Wer hilft mir bloß, diesen Felsbrocken aus meinem Leben wegzuschieben? Bei den Frauen am Ostersonntagmorgen ist das der einzige Gedanke, um den sich das Gespräch dreht. Der einzige Gedanke, und das ist ja oft so, der sie beschäftigt. Und dann geschieht das erste Osterwunder. Sie heben ihre Augen auf und der große Stein ist schon weggewälzt. Dieses Ostern wünsche ich euch als Gemeinde. Dieses Wunder wünsche ich dir in deiner Lebenssituation, dass du es erfährst, ja erlebst mit Haut und Haar, Jesus hat meinen Stein schon weggeschoben. So wie es die Frauen am Ostersonntagmorgen im Markus-Evangelium erlebt haben. Und sie sahen hin und wurden gewahr, dass der Stein schon weggewälzt war. Denn er war sehr groß. Das erste Osterereignis, von dem Markus berichtet. Der Stein ist weg. Ich glaube, Jesus kann und Jesus will auch meinen und deinen Felsbrocken wegnehmen. Und vielleicht ist das ja auch schon passiert. Ich jedenfalls bete dafür, dass es dir geschenkt wird. Und du dann mit den Frauen bekennen kannst und sie sahen hin und wurden gewahr, der Stein, der Brocken in meinem Leben ist schon weg. Im Grab selbst treffen diese drei Frauen nach den Berichten des Markus einen Jüngling in weißen Kleidung. Und dieser Jüngling verkündet ihnen die Osterbotschaft. Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten? Der ist auferstanden. Er ist auferstanden. Er ist nicht hier. Und dann kommt der Satz, der das Ende des Urmarkus ist. Die Frauen gingen hinaus und flohen von dem Grab, denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen. Und sie sagten niemanden etwas, denn sie fürchteten sich. Wie findet ihr diesen Schluss des Markus-Evangeliums? Wenig erbaulich zumindest, ne? Oder? Aber so ist die Bibel. Die Spannung zwischen Glaube und Zweifel oder besser zwischen Glaube und Anfechtung. Die Spannung zwischen Zuversicht und Furcht, ja Entsetzen. Diese Spannung bleibt in der Bibel, bleibend in den Evangelien bis zum Schluss erhalten. In der Predigt über Jesus und Maria aus Magdala am vergangenen Ostersonntag wurde für mich deutlich, die Wende tritt erst ein, als Jesus persönlich zu seinen Jüngern kommt. Vorher bewirkt das Zeugnis der Maria von Magdala und der Emmaus-Jünger nur den Unglauben, ungläubiges Köpfeschütteln. Das ist doch zum Lachen. Jesus auferstanden. Ein Toter soll leben. Hast du das schon mal erfahren? Ein Toter soll leben. So ein Quatsch. Und erst als Jesus selbst zu seinen Jüngern tritt und sich ihnen offenbart, erst da wendet sich das Blatt. Jesus schilt ihren Unglauben und ihre Herzenshärtigkeit. In unserem Predigtext heißt es, Markus 16, 14, zuletzt, als die 11 zu Tische saßen, offenbarte sich Jesus ihnen und schalt ihren Unglauben und ihres Herzenshärtigkeit. Denn dass sie nicht geglaubt hatten, denen, die ihn gesehen hatten als Auferstandenen. Schalt ihres Herzens Härtigkeit, dass sie nicht geglaubt hatten, denen, die ihn gesehen hatten als Auferstandenen. Wie sieht das denn bei uns aus? Glauben wir dem Zeugnis des Stephans, wenn er hier vorne steht und sagt, Jesus lebt, er ist auferstanden? Glauben wir dem Zeugnis und den Bekenntnissen unserer Schwestern und Brüder hier im Gottesdienst, die sich dazustellen und sagen, ja, das glauben wir und das wissen wir in unserem Herzen, dessen sind wir gewiss. Jesus lebt, er ist auferstanden. Glauben wir das? Oder schütteln wir auch innerlich den Kopf? Gehört zwar zum Sonntagsgottesdienst dazu, aber im Alltag keine Rolle. Bitteschön. Liebe Geschwister, liebe Freunde, heute kommt Jesus uns, und ich sage in der Regel, es geht auch anders, heute kommt Jesus uns in der Regel in unserer Schwester und in unserem Bruder entgegen. Glaubst du das? Jesus schilt seine Jünger, weil sie denen nicht geglaubt haben, die ihn als den Auferstandenen gesehen hatten. Deswegen schilt er sie. In meiner persönlichen Bibellese habe ich in den vergangenen Tagen aus dem Kolosserbrief den Satz des Paulus gelesen, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. ist ja auch ein biblisches Zeugnis, dass Jesus Christus in uns Wohnung nimmt, ja? Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. In meinem Andachtsbuch heißt es dazu: Gewiss, wir erlösen die Welt nicht, aber Christus tut es durch uns. Natürlich, wir vergeben keine Schuld, aber Christus tut es durch uns. Schließlich sind auch wir nicht die, die den Glauben pflanzen. Aber Christus tut es durch uns. Der Apostel Paulus macht damit ernst, dass Jesus Christus wirklich in unserem Herzen wohnt und sein Werk durch uns fortführt. In der Woche nach Ostern, so das Andachtsbuch, eine herrliche Aussicht. Soweit die Auslegung aus meinem Andachtsbuch. Dazu habe ich noch eine Geschichte mitgebracht zum Nachdenken, aber wohl vor allen Dingen zum Nachahmen. Die Weisung des Rabbis, so lautet die Überschrift der Geschichte, die Weisung des Rabbis. Ein berühmtes Kloster war in große Schwierigkeiten geraten. Nur noch eine Handvoll alter Mönche belebte die Kreuzgänge und pries Gott mit schwerem Herzen. In der Nähe hatte ein alter Rabbi eine kleine Hütte gebaut, um von Zeit zu Zeit dort zu fasten und zu beten. Eines Tages suchte der Abt des Klosters den Rabbi auf. In der Tür umarmten sie sich herzlich und schauten einander lächelnd an. Sie setzten sich an einem Tisch, auf dem die Heilige Schrift geöffnet lag. Sie saßen nicht lange, da bedeckte der Abt sein Gesicht mit den Händen und weinte. Weinte wie ein verlassenes Kind. Du und deine Brüder, begann der Rabbi, ihr dient dem Herrn nur mit schwerem Herzen. Ich will dir eine Weisung geben, die du aber nur einmal wiederholen darfst. Danach darf niemand sie je wieder aussprechen. Der Rabbi schwieg eine Weile. Dann sagte er: Der Messias ist unter euch. Am nächsten Morgen rief der Abt seine Mönche zusammen und erzählte ihnen von der Begegnung mit dem Rabbi und auch davon, dass dessen Weisung nie wieder laut ausgesprochen werden durfte. Dann schaute er die Brüder der Reihe nach an und sagte: Die Weisung lautet, in einem von uns ist der Messias. Die Mönche reagierten bestürzt. Wer ist es? Bruder Johannes oder Pater Markus oder Bruder Thomas? Seitdem gingen die Mönche ganz anders miteinander um. Ehrlicher, herzlicher, freundlicher, ehrfürchtiger. Sie lebten jetzt zusammen wie Menschen, die endlich etwas gefunden haben. Die gelegentlichen Besucher zeigten sich betroffen und angesprochen von diesem Geist, der jetzt von diesen Mönchen ausging. Und es dauerte nicht lange, da kamen die Menschen von nah und fern, und die Kirchenstühle füllten sich wieder. Liebe Geschwister, liebe Freunde, das ist mein Traum von Ostern. Mein Traum von Auferstehung, dass wir in unseren Gemeinden so miteinander umgehen, wie die Mönche es taten am Ende der Geschichte. Glauben wir es, dass uns in der Schwester und dem Bruder der auferstandene Christus selbst begegnet? Und haben wir Ehrfurcht davor? Der auferstandene Christus selbst? Es ist jedenfalls ein hervorragender und von Jesus selbst bezeugter Weg, wie er uns heute als der Auferstandene entgegenkommt. Jesus lebt. Der Herr ist auferstanden. Er begegnet dir und kommt dir und mir entgegen in der Schwester und im Bruder dieser Gemeinde. Aber verratet es keinem. Im Namen Jesu Christi. Amen.